Den Roboter kennen wir aus dem Fernsehen oder der Fabrik, aber nicht auf dem Feld zwischen Zuckerrüben, Salat und Co. Ob Unkraut jäten oder Saatgut ausbringen, Roboter übernehmen immer öfter heute noch zum Teil manuell erledigte Tätigkeiten auf dem Feld. Der Mars Rover auf dem Acker verspricht für den in der Landwirtschaft Tätigen Arbeitserleichterungen und ressourcenschonendes Wirtschaften, zum Beispiel hinsichtlich des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Die autonomen Helfer können so einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren und ökologischeren Landwirtschaft leisten. Wie diese funktionieren und wie sich ihr Einsatz in Zukunft ausweiten wird, diskutieren wir heute mit Stefan Kopfinger, dem Leiter der Forschungsgruppe Agrarrobotik bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft am Standort Rußdorf an der Rott, und mit meinem Kollegen Christian Metz, dem Leiter des Kompetenznetzwerks Digitale Landwirtschaft in Bayern, dem Knedel beim ZDB, beim Zentrum Digitalisierung Bayern der Bayern Innovativ. Mein Name ist Christoph Reitl. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Christian, Stefan, schön, dass ihr mit da seid. Ich habe in der Einleitung schon versucht, das Arbeitsfeld sozusagen etwas darzulegen, aber nochmal genau gefragt. Christian, welche Einsatzfälle gibt es denn? Wo haben Roboter denn den Nutzen? Wir kennen es aus der Produktion. Da greift ein Arm immer wieder an dieselbe Stelle hin und macht eine Tätigkeit, die sonst ein Mensch sehr aufwendig machen müsste. Aber wie sieht es denn draußen am Acker aus?
Ja, spannende Frage, Christoph. Schön, dass wir heute über das Thema hier reden können. Ich gucke gerade aus dem Fenster und da ist zufälligerweise ein Acker und man merkt halt, dass einfach die Traktoren, die da draußen unterwegs sind, eigentlich immer größer geworden sind, wenn man sich vielleicht an seine Kindheit erinnert oder an den Betrieb vom Opa, vom Onkel, von der Tante. Und die Frage ist doch, werden die Felder dann auch immer größer oder ist das Ganze begrenzt? Und wir können die Roboter einfach einsetzen, um die Maschinen wieder an die Landschaft anzupassen. Und so können die Roboter auf den Feldern, auf heterogenen Feldern arbeiten und uns auch Erleichterung schaffen in der Art, wie wir Sachen anbauen und auch wie wir dort arbeiten. Also der Roboter tut ganz klassisch meine Arbeitskraft ersetzen, mich unterstützen in meiner körperlichen, manuellen Arbeitskraft. Und ein anderer Punkt wäre eben auch, dass er durch gezieltes Arbeiten auf dem Feld Unkräuter Unkräuter oder wie wir auch sagen Beikräuter ist wahrscheinlich eher der bessere Begriff, ein Unkraut gibt es ja in dem Sinne nicht, von Nutzpflanzen unterscheiden kann und somit selbst automatisch die Unkräuter entfernt, oft mechanisch, und so auf Pflanzenschutzmittel verzichten kann. Du hast es in der Einleitung schon erwähnt, es geht wirklich um die Reduktion von solchen Betriebsmitteln, die wir einfach nicht unbedingt einsetzen möchten, aus ökonomischen, aus ökologischen Gründen. Und das wäre so das Große und Ganze, warum die Roboter vielleicht einen Siegeszug in der Landwirtschaft erfahren werden.
Christian, wenn ich dich richtig verstehe, dann kann der Roboter ja gerade in unserer kleinteiligeren Struktur das Richtige sein. In Bayern haben wir einfach eine sehr kleinteilige Struktur in der Landwirtschaft. Aber wie sieht es denn mit der Akzeptanz aus? Stefan, da wird jetzt mal die Frage vielleicht zu dir rübergehen. Du bist sicherlich mit vielen Landwirten im Austausch. Ihr forscht viel, ihr habt viele Vorhaben da laufen. Wie stehen denn die Landwirte und die Landwirtinnen dazu?
Wir haben das bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft Digital. Da werden unter anderem Hackroboter gefördert. Und da erfahren, dass in den letzten 2 Jahren waren es da 64 Anträge, eben sich so einen Roboter fördern zu lassen. Sprich, es ist Interesse da im Nischenbereich, in einem kleinen Nischenbereich, aber erwachsenes Interesse. Vor allem für Systeme momentan, die eben Handarbeit ersetzen. Also nicht unbedingt, wo jetzt der Traktorfahrer ersetzt wird, sondern eben wo irgendwas, wo ich zusätzlich sehr, sehr viele Handarbeitsstunden erledigen muss, automatisiert passieren kann. Da ist gerade in dieser Nische ein steigendes Interesse vorhanden. Dem Verbraucher, der Christian hat es ja vorher schon ein Stück weit erwähnt, ist jetzt nicht unbedingt wichtig, ob jetzt der Landwirt, der Nachbarlandwirt einen Roboter auf dem Feld rumfahren lässt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Selbstzweck, sondern eher so das Ziel davon, irgendwie andere Qualitäten meiner Nahrungsmittel zu haben. Also die Reduktion im Herbizideinsatz zum Beispiel durch eben irgendeine Verfahrenserleichterung in der mechanischen Unkrautregulierung, das ist dann ein Vorteil für den Verbraucher.
Also es kommt eigentlich das Interesse weniger Pflanzenschutzmittel zusammen mit dem, dass jetzt der Landwirt natürlich auch nur begrenzte Arbeitskraft zur Verfügung hat, die er eben für so manuelle Tätigkeiten einsetzen kann, um Beikräuter, Christian, wie du vorhin so schön gesagt hast, eben zu entfernen, die einfach das Pflanzenwachstum reduzieren. Jetzt muss natürlich der Roboter auch wissen, was er tun soll und was jetzt das Beikraut ist und was nicht. Da geht es um viele Themen, Sensoren, um den Antrieb. Ich muss ja genau wissen, was kann ich entnehmen, was zu welcher Zeit, was muss ich stehen lassen. Jetzt bist du Leiter der Forschungsgruppe Agrarrobotik. Ich denke, da geht es ganz viel um genau diese Fragen. Womit beschäftigt ihr euch?
Wir beschäftigen uns momentan hauptsächlich mit autonomen Systemen zur autonomen Unkrautregulierung oder Hackroboter. Und bei den Robotern ist ja so, da ich nicht als Fahrer da drauf sitze, habe ich keine Fahrerkabine. Und deswegen kann so ein Weltroboter sehr frei in Form und in Größe gestaltet werden. Also wir haben unser kleinster Roboter hat 400 Watt Elektroantrieb, Batterie betrieben und der größte 150 Diesel PS. Sprich, da gibt es eigentlich eine sehr große Bandbreite in der Gestalt. Aber so als Gemeinsamkeit haben die meisten eine Spurführung über RTK, GNSS, also über genauigkeitsverbessertes Satellitennavigationssystem.
GPS kennen wir aus dem Auto, aber das ist natürlich die wesentlich genauere Variante, die in der Landwirtschaft da, glaube ich, ohnehin schon eingesetzt wird in vielen Bereichen.
Genau, das wird auch für die Spurführung von Traktoren zum Beispiel eingesetzt, hat eben noch ein zusätzliches Korrektursignal, dass man da eben statt irgendwo im Meterbereich im kleinen Zentimeterbereich unterwegs ist. Normalerweise habe ich dann irgendwie ein Programm, mit dem ich dann die Spurplanung durchführen kann, dem Roboter im Vorhinein quasi schon irgendwie sag, was er abzufahren hat. Mit dem kann ich den normal dann auch überwachen, also irgendwie die ganzen Sensoren und auch die Position sehe ich dann auf meinem Rechner oder auf meinem Smartphone und habe da auch so ein Stück weit Fernsteuerung noch. Das ist so die grundsätzliche Logik, wo ich ihm sag und auch überprüfe, was er zu tun hat. Am Roboter selber sind dann meistens noch gewisse Sicherheitssensoren, meistens ein Berührungssensor, irgendein taktiler Sensor außenrum, falls er irgendwo dagegen fahren würde. Und auch sehr oft noch ein LIDAR-System, das quasi ein bisschen in die größere Entfernung vorne prüft, ob da irgendwas im Weg steht. Das kennt man auch von den Bremsassistenten bei den Autos zum Beispiel, um da zum einen halt schon mal ein bisschen abzubremsen, wenn da irgendwie eine Person im Weg wäre, bevor dann ein taktiler Sensor wirklich einen Notstopp auslöst und die Maschine dann komplett zum Stehen bringt.
Ein ganz spannendes Thema, glaube ich. Wir kennen das viel aus dem Automobilbereich. Wenn es ums autonome Fahren geht, dann glaube ich, sind das die gleichen Fragestellungen. Wenn das jetzt irgendein kleines Gerät ist, dann ist das wahrscheinlich noch nicht ganz so dramatisch, wenn die Geschwindigkeit auch nicht so hoch ist. Aber wenn so ein 150 PS Roboter anrollt, dann will man da, glaube ich, nicht im Weg stehen. Und dann ist natürlich die Sicherheitstechnik auch eine wichtige Sache. Ich denke, da sind wir auch schon bei den Herausforderungen und damit ja auch mittendrin in der Digitalisierung. Wie läuft es denn da so? Was brauchen wir an Sicherheitstechnik? Was sind die Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, die Themen, die im ländlichen Raum generell bewegen, Mobilfunkabdeckung, spätestens wenn ich das Gerät mal per App steuern und kontrollieren will. Ja, Christian, denk da bist du am Zentrum Digitalisierung Bayern auch nah dran. Die Themen sind bekannt. Wie gehen wir es an?
Die Themen sind bekannt, die Themen sind, glaube ich, alle, auch allen unseren Zuhörenden bekannt. Es geht ja darum, ich als Landwirt möchte auf dem Feld draußen ja zumindest telefonieren können. Daran scheitert es vielleicht oft schon. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch daheim in der Stadt, im Dorf, dass der Empfang nicht immer so gut ist. Und der Stefan hat erwähnt, wir arbeiten hier mit RTK, also mit richtig, wir müssen ziemlich genau arbeiten. Und dazu brauchen wir auch eine sehr gute Netzabdeckung. Und daher ist das ein großes Thema, die Netzabdeckung, die Leistungsfähigkeit des Netzes im ländlichen Raum, um diese Geräte einzusetzen. Wenn man einen Schritt weiter geht, möchten wir vielleicht sogar, dass die Maschinen miteinander kommunizieren. Wenn ich statt einem großen Traktor drei kleine Roboter habe, die sich absprechen. Du, ich fahre links, du fährst rechts, aber wir sollen uns dann später am Ende des Feldes nicht treffen und kollidieren. Also die Absprache ist da auch ein Thema. Und man geht auch davon aus, dass solche Roboter vielleicht nicht billig sind. Wenn ich mir dann dieses Gerät angeschafft habe, dann muss das Gerät natürlich auch gewartet werden. Heißt, die ganze Servicestruktur dahinter muss aufgebaut werden. Die Firmen müssen auch dementsprechend ansprechbar sein. Und das Gerät muss auch für den Landwirt bedienbar sein. Und ein Klump stellt der Landwirt gleich wieder in die Ecke. das Teil muss funktionieren, damit ich effizient arbeiten kann. Und das ist vielleicht dann auch so, wir hatten das Thema Akzeptanz auch mal am Anfang, auch so ein Punkt, wie diese Geräte dann auch in die Praxis kommen.
Ich glaube, das ist schon eine ganz spannende Überleitung zu einer Frage, die ich mir vorher auch schon überlegt habe. Wer stellt denn jetzt die Roboter her? Also du hast vorhin die Staubsaugerroboter angesprochen. Wir haben einen zu Hause, der funktioniert einigermaßen gut. Das ist jetzt nicht der klassische Staubsaugerhersteller, den man vielleicht irgendwo aus Eltern- oder Großelternzeiten noch kennt. Wie sieht es denn jetzt in der Landwirtschaft aus? Sind es die großen Landmaschinenhersteller, die in den letzten Jahren eigentlich immer größer, höher, breiter, weiter gemacht haben und sich da jetzt eigentlich wieder den Schritt zurück machen in Richtung kleinerer Geräte? Oder wer ist in dem Markt aktiv?
Also ich würde teils sagen, ich habe jetzt gerade, weil du den Staubsauger erwähnt hast, an den Staubsaugervertreter denken müssen, an den von Loriot, der dann klingelt zu Weihnachten. Und die Frage ist auch, wer klingelt da bei uns? Also wer verkauft uns das Ganze dann auch? Und es sind einfach teils. Also die Hersteller steigen mit ein in das Ganze. Es gibt auch unterschiedlich dimensionierte Roboter. Wir hatten das RTK-Signal. Es geht auch um autonom fahrende Maschinen, also nicht nur der Roboter, der total abstrakt aussieht, sondern auch der Traktor, der einfach autonom fährt. Das ist ja auch schon ein Digitalisierungsgrad, den wir haben. Und größtenteils die Technologien, die werden von Startups vorangetrieben aus der Agrarbranche oder auch aus anderen Branchen, sehr interdisziplinär das Ganze aufgestellt. Also das Interesse ist sehr hoch. Stefan, ihr habt ja da bei euch so Projekte laufen, wo Startups in Rußdorf, im schönen Niederbayern, da daran forschen international.
Genau, die meisten marktverfügbaren Roboter sind tatsächlich von Startups, was Prototypen bauen oder irgendwie Vorserien haben auch die großen Hersteller, also sowohl die Traktoren als auch die Landtechnikhersteller. Auch viele Unis haben Forschungsprojekte, wo Roboter gebaut und am Feld erprobt und verbessert werden in Studententeams. Was momentan käuflich zu erwerben ist, ist allerdings von eher jungen Firmen.
Kann ich es mir so vorstellen, dass sowohl bei euch an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Stefan, bei dir, beziehungsweise auch im Kompetenznetzwerk Digitale Landwirtschaft, genau das zusammenkommt, diese unterschiedlichen Kompetenzen auch zu bündeln? Weil ich glaube, das ist schon eine Herausforderung. Ich habe vielleicht jemanden, der bei autonomen Fahrzeugen in der Technik sehr weit ist, in der Sensorik, in der Kameratechnik. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die etablierten Landmaschinen, Traktorenhersteller, die sehr genau wissen, wie kann ich mich auf einem schwierigen Boden bewegen, welche Anbauteile muss ich da einsetzen, um genau den Effekt zu erwirtschaften. Könnt ihr da Vernetzung herstellen?
Wir sind als Forschungsanstalt, beteiligen wir uns natürlich immer wieder an gemeinsamen Forschungsprojekten, die immer auch mit Industriepartnern und mit Partnern von der Universität sind und können da oder versuchen da auf jeden Fall auch die wichtigen Player hier zusammenzubringen, um da das Gesamte voranzutreiben.
Genau das setzt auch das Kompetenznetzwerk an, dass wir die Akteure in der Landwirtschaft vereinen zu diesen innovativen Themen und auch mit anderen Branchen vernetzen und kombinieren. Und da ist die Automobilindustrie ein sehr schönes Beispiel. Wir haben ja halt auch oft Austauschveranstaltungen oder Events mit dem Bereich Automotive bei uns, mit den verschiedenen Sektoren. Und da tauschen sich dann die Landtechnikhersteller mit den Automobilherstellern, Mobilitätsanbietern aus, um... Christoph, du hast das Thema Sensorik auch erwähnt, die komplexen Landschaften, komplexes Umfeld in der Landwirtschaft, dann das Umfeld in der Stadt, wo viele Menschen sich bewegen und so, die tauschen sich aus, wie man voneinander profitieren kann. Und das ist quasi hier, um es in der Landwirtschaftssprache zu benennen, der fruchtbare Boden, das Kompetenznetzwerk, wo solche Köpfe sich miteinander austauschen sollen zu diesen Themen.
Eine nächste Möglichkeit, wenn ich es richtig im Kopf habe, Christian, ihr plant für den Herbst auch eine Veranstaltung. Stefan, du wirst auch mit dabei, sondern geht es wirklich in hoffentlich Präsenz genau um diese Themen und auch dieses Zusammenfinden. Jetzt gehen wir mal davon aus, das hat alles gut funktioniert. Einige Geräte sind schon am Markt, es werden sicherlich mehr werden. Wie funktioniert es in der Praxis als landwirtschaftlicher Betrieb? Kaufe ich so ein Gerät? Gibt es das as a Service, dass ich es mir einfach mieten kann? Der Maschinenring ist da bekannt oder auch Lohnunternehmer. Wie kommt das Gerät dann auf den Acker?
Die meisten Geräte momentan sind Geräte, die ich mir kaufe. Liegt auch so ein bisschen an der Beschaffenheit. Also ich rede jetzt hier meistens von dem FarmGrid FT20, der eben sät, sich dann die Position merkt, in Anführungszeichen, und dann dementsprechend um diese Positionen herumhackt. Sprich, das ist ein System, was ich eigentlich über die ganze Saison einsetzen muss, und zwar sehr regelmäßig einsetzen. Insofern ist da ein Kauf eher sinnvoll, wie wenn ich mir jetzt hier immer wieder diese Dienstleistung hole, jede Woche, also in einem sehr geringen Zeitabstand, zumal die Maschine relativ langsam unterwegs ist, aber dafür eben diese sehr kostenintensive Handarbeit erledigt. Das gibt es allerdings auch as a Service. Also manche andere Hersteller, wie zum Beispiel Farming Revolution ist so ein Startup, die Dienstleistung Hacken einfach anbieten mit ihrem auch, ja, ein Hackroboter, der allerdings dann nicht die Position vorher schon weiß, sondern eben mit Kameras arbeitet und da auf Basis von einer trainierten Mustererkennung hier Kraut von Unkraut unterscheidet. Und auch vielleicht jetzt nicht hier in Bayern, aber in Tschechien habe ich es gesehen, wo eben beim Roboti, also dieser große Roboter, den wir auch haben, der hier mit 150 PS unterwegs ist und eben eher so ein Traktorersatz, also eine Plattform ist, die eben Standardmaschinen irgendwo übers Feld bewegen kann. Da wird es dann auch wieder as a Service gemacht.
Wenn ich es so verstehe, kann ja auch as a Service wirklich der Einstieg sein. Wir haben ganz am Anfang mal über Akzeptanz auch gesprochen. Und gerade wenn ich mir dann vielleicht meinen Hackroboter kommen lasse und das mal ausprobiere und dann selber merke, okay, das kann wirklich viel meiner Handarbeit ersetzen, dann habe ich vielleicht auch eher den Anreiz, die Investition zu machen.
Genau, das ist ein schöner Einstieg. Man sieht dann, wie gut die Maschinen arbeiten. Wir haben auch am 1.6. einen Hacktag in Rußdorf, wo auch sehr viele Roboter und Hacktechnologien unterwegs sein werden, wenn ich hier kurz die Plattform kapern darf.
Genau dafür sind wir da, die Netzwerke zu knüpfen.
Ja, vor allem, ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, das Ganze zu sehen, weil es halt mega abstrakt, so ein Roboter. Und wir haben am Anfang den Mars Rover erwähnt. Ich finde, die sehen schon oft so aus wie so fahrbare, wie so Campingtische in allen Größen, die übers Feld fahren. Aber das muss man, glaube ich, auch mal gesehen haben. Was ist das eigentlich? Weil 40, 50, 60 solche Anwendungen in Bayern, das ist halt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass ich die beim Fahrradfahren dann entdecke. Mir ist noch nicht passiert.
Auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Feld, wenn ich mir das so anschaue. Ich habe jetzt allein schon viel Neues gelernt von dem, was schon am Markt sozusagen ist und über was ihr schon Wochen, Monate und Jahre sprecht. Jetzt wollen wir mal den Blick noch in die Zukunft werfen, Christian und Stefan. Was erwartet uns da? Woran forscht ihr gerade an der Landesanstalt für Landwirtschaft? Was ist in der Pipeline? Was tut sich im Knädel-Netzwerk? Lasst uns ein bisschen mit reinschauen.
Also wir arbeiten gerade eben an diesem System an der Systemintegration im Pflanzenbausystem, sprich wir haben ein kleinräumiges, ein sogenanntes Strip Intercropping, kleinräumiges Pflanzenbausystem. Wir haben da ein neues Forschungsprojekt seit diesem Jahr, die Farm der Zukunft, wo es eben darum geht, diese Kleinräumigkeit und deren Vorteile bezüglich Erosionsvermeidung, bezüglich Biodiversitätssteigerung, ja, diese Vorteile eben zu überprüfen, auch Vorteile bezüglich der Pflanzengesundheit. Was aber natürlich klar ist, ist, wenn ich so kleinräumig werde, dass arbeitsaufwendiger wird, ganz klar. Darum sind ja die Felder gewachsen, darum wurde da was zusammengelegt. Und da hoffen wir eben mit den Robotern Abhilfe zu schaffen, dass das irgendwie ökonomisch noch irgendwie darstellbar wird, sowas überhaupt zu machen, indem man eben autonom über das Feld oder autonom diese Bearbeitungsschritte durchführt. Da machen wir eben gerade Zeitmessungen, Arbeitszeitbestimmungen, um zu schauen, ob das auch alles so stimmt, wie wir uns das vorstellen. Also es sind Hypothesen, die wir jetzt prüfen. Grundsätzlich ist momentan so, dass hauptsächlich kleine Nischen bedient werden, wie zum Beispiel die Zuckerrübe. Da haben wir knapp unter 4% Flächenanteil. Wenn man jetzt eben die ökologischen Vorteile sieht, vielleicht von diesen Maschinen, dann wäre der Impact natürlich um einiges höher, wenn man da auch auf andere Kulturen gehen würde, wie zum Beispiel den Mais, der einfach einen viel höheren Flächenanteil hat mit 20%, um da einen Impact zu haben. Zum anderen wird auch diese attraktive Nische vielleicht irgendwann gesättigt sein, aber wenn es soweit ist, dann auch die Maschinen fähiger und günstiger und in dem Bereich dann auch sinnvoll für Kulturen eben wie den Mais, wo man jetzt nicht so viel Geld mit dem Einsatz eines Hackroboters sparen kann, aber wo es sich vielleicht immer noch rentiert, dann so Technologie einzusetzen.
Ist auch ein super interessanter Ansatz, weil ich gehe davon aus, ich fahre über das Feld und sage ich jetzt mal ganz abstrahiert und ich baue an jeder Stelle genau die Frucht an, die dort am besten wächst und am besten die Frucht daneben, die dann auch mit die Früchte, die voneinander profitieren können. Oder Stefan, das ist auch so, glaube ich, so der abstrakte Gedanke auch dahinter.
Ja, das ist sogar quasi noch eins weiter, was du jetzt da sagst. So, ganz so kleinräumig sind wir noch nicht. Wir haben 15 Meter breite Streifen. Natürlich gibt es in Visionen dieses wirklich eine Pflanze neben die andere und alles super kleinräumig und jede Pflanze einzeln. Das ist eine sehr spannende Idee. Das wird vielleicht nicht die nächsten 3 Jahre kommen, aber könnte schon möglich sein, gell?
Jetzt haben wir über neue Anbautechniken gesprochen, aber ich denke auch im Bereich der Technik, im Bereich der Digitalisierung tut sich noch einiges. Was steht da an, Christian? Welche Technologien wollt ihr mit implementieren?
Also eine Technologie, die oft zum Einsatz kommt, die Drohne. Also wir gehen jetzt in die Luft auch in der Landwirtschaft. Nicht nur in Südamerika, wenn man Bilder kennt von Flugzeugen, die über die Flächen fliegen, sondern auch bei uns in Bayern. Und mit der Drohne kann ich natürlich von oben das Feld auch überwachen. Ich kann auch gezielt Nützlinge ausbringen, also biologische Schädlingsbekämpfung. Ich weiß, dort auf dem Feld sind meine Schädlinge, die ich nicht möchte, und bringe dort dann die Nützlinge aus, die dann die Schädlinge fressen. Ganz gezielt von oben. Und mit solchen Drohnen kann ich auch zum Beispiel, jetzt ist ja wieder die Zeit, wo draußen die Wiesen gemäht werden und viele Rehkitze verstecken sich ja oder kommen dort zur Welt, verstecken sich dort in diesen Wiesen. Und mit Drohnenbefliegungen kann ich dann auch von oben analysieren, wo sind Tiere und diese Tiere, bevor ich mähe, aus den Flächen hinaustreiben. Also auch so ein Tierschutzaspekt, der auch die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft, die Gesellschaft miteinander vereint. Und genau, das wären so zwei so Anwendungen von Drohnen und dann gehen wir noch Richtung Borkenkäferdetektierung und so weiter. Also du merkst, Christoph, es gibt einiges und viele Branchen, die miteinander da zusammenarbeiten und die gleichen Technologien nutzen und oft die gleichen, vermeintlich gleichen Anwendungsfälle haben.
Ja, Sie hören, alles hat mit allem zu tun und die Landwirtschaft wird digitaler, die Roboter halten Einzug, tragen damit auch viele gesamtgesellschaftliche Aufgaben, wir haben es besprochen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, folgen Sie unserem Knädel gerne. Es gibt demnächst ein White Paper, da behandeln wir auch das gleiche Thema nochmal, Digitalisierung in der Landwirtschaft und die Frage, wie die Roboter eben Feld und Stall verändern. Also heute haben wir uns viel zum Thema der Flächen draußen unterhalten. Dann geht es auch nochmal um die Tierhaltung. Auch dort können Roboter unterstützen und helfen. Das White Paper finden Sie dann demnächst bei uns auf der Internetseite. Und die direkten Infos bekommen Sie natürlich auch zum Beispiel beim Newsletter des ZDB. Abonnieren Sie den gerne oder folgen Sie dem Knädel auf unseren unterschiedlichen Kanälen. Und natürlich bei etlichen Veranstaltungen, wir haben es heute angesprochen. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken für den interessanten Austausch bei Stefan Kopfinger, dem Leiter der Forschungsgruppe Agrarrobotik bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und bei meinem Kollegen Christian Metz vom Knädel, dem Kompetenznetzwerk Digitale Landwirtschaft am ZDB, dem Zentrum Digitalisierung Bayern, bei Bayern Innovativ und natürlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.